Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis A. Die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat.
Wir sind zurück aus Polen von der Europameisterschaft, wo die Bad Boys zu den Golden Boys geworden sind. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 98 von Kreisab. Wie immer eine prall gefüllte Sendung, vielleicht nicht so prall gefüllt wie sonst, denn es tut mir leid, ich musste auch ein bisschen runterkommen. Von Polen nach Hause, dann nach Nürnberg und wieder zurück. Das hat nicht allzu viel Zeit gelassen, um viel zu organisieren. Trotzdem gibt es fünf, sechs Minuten lange Interviews am Ende der Sendung mit Lubomir Franjes und mit Alexander Pettersson. Und natürlich habe ich auch einen Gast eingeladen, Stefan Flom von der Handballwoche. Moin moin nach Hamburg.
Grüß dich, Sascha.
Wir müssen zurückblicken auf die Europameisterschaft, ist ja ganz klar. Wie viele Spiele hast du eigentlich insgesamt geguckt?
Das kann ich dir gar nicht beantworten. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu gucken. Selbstverständlich die deutschen Spiele bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo sie hingehören. Und so viel wie möglich vom Rest bei Sport Deutschland TV, wo der Uwe Semrau ja einen gigantischen Job gemacht hat und wirklich auch ganz tolle Übertragungen gezeigt worden sind.
Das habe ich auch gehört. Du bist nicht der Erste, der das sagt. Also an dieser Stelle schönen Gruß an Uwe Semrau für eine fantastische Arbeit. Das muss wirklich herausragend gut gewesen sein. Ich habe da in Polen nichts von mitbekommen, denn ich war so fokussiert auf die deutsche Mannschaft, die ein grandioses Turnier gespielt hat. Wann ist bei dir so der Zeitpunkt gekommen, wo du gedacht hast, diese deutsche Mannschaft kann tatsächlich vielleicht eine Medaille gewinnen?
Ich bin von Grund auf her eher pessimistisch eingestellt und habe eigentlich immer gedacht, naja, gut, das sind schon Jungs, die was drauf haben, die Handball spielen können, überstehen der Vorrunde sowieso. Aber habe eigentlich gedacht, dass das mit dem Ausscheiden von Christian Dissinger und Steffen Weinhold nach dem Russlandspiel dann gegen die Dänen das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Aber auf der anderen Seite kam dann so ein Gefühl mit dazu, was Andreas Wolf angeht. Wenn man die Leistung gesehen hat und die Leistungssteigerung gesehen hat und das Niveau, das der Mann dann während des gesamten Turniers gehalten hat, da wurde dann doch die Grundstimmung immer optimistischer. Und im Halbfinale gegen Norwegen hätte ich dann tatsächlich nicht so knapp erwartet, wie es letztendlich geworden ist. Und als Wolf gegen die Spanier schon in der ersten Halbzeit das Tor vernagelt hat, da war mir klar, das Ding, da passiert nichts mehr. Wir können in den Feiermodus umschalten.
Ja, ich muss auch sagen, also was Andreas Wolf im Finale gehalten hat, das ging auf keine Kuhhaut mehr. Das war wirklich sensationell, eine der besten Torhüterleistungen der letzten Jahre. Aber wir wollen uns nicht nur fokussieren auf Andreas Wolf, der natürlich völlig zu Recht auch in aller Munde ist. Und ich finde es großartig, wie er den Handball in Deutschland in den letzten Tagen repräsentiert hat. Er ist von einem Termin zum anderen gehetzt und stellt sich da auch ein bisschen in den Dienst des Sports. Wer war denn neben Andreas Wolf für dich während des gesamten Turniers der herausragende deutsche Akteur?
Es ist schwierig, da jetzt welche rauszupicken, weil eben alle ihren Job sehr, sehr gut gemacht haben. Und wenn es nur dann als Stimmungsmacher auf der Bank oder im Hintergrund gewesen ist. Aber sicherlich ein Tobias Reichmann, der die Rolle des ersten Rechtsaußens perfekt ausgefüllt hat und, glaube ich, auch so schnell nicht wieder hergeben will und wird. Ein Finn Lemke, der in der Abwehr eine Riesenentdeckung gewesen ist. Und natürlich ein Kai Häfner, der vom Sofa die Sporttasche noch mal packt und mit so kalter Hundeschnauze die Dinger ins Tor schweißt. Es fällt schwierig, da tatsächlich noch Leute herauspicken zu wollen und zu müssen.
Aber das Trainerteam müssen wir herauspicken.
Das Trainerteam muss man herauspicken. Wir waren ja gemeinsam in Katar und haben da ja auch schon erlebt, wie Dagur Sigurdsson tickt und wie er arbeitet. Und schon damals habe ich auch eine Geschichte geschrieben, 6 Augen sehen mehr als 2. Weil schon damals die Fokussierung ganz klar darauf gewesen ist, in diesem Trio, einer unterstützt den Trainer beim aktuellen Spiel, der nächste bereitet den nächsten Gegner vor und im Team wird dann die richtige Maßnahme getroffen. Allerhöchsten Respekt.
Übrigens der Auftritt von Dagur Sigurdsson gestern bei Sky 90, der war wirklich auch herausragend. Wer also die Möglichkeit hat, das nochmal zu sehen, der sollte sich das auf jeden Fall zu Gemüte führen.
Ist er denn schon engagiert worden als Fußballtrainer? Weil er sagt ja, das kann er auch.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Er ist ja großer Fan von Manchester United und da muss man natürlich zugeben, die spielen nicht so eine gute Saison, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hätten. Vielleicht, ja. Nach dem Olympiasieg, dann kann er eh nichts mehr erreichen mit der Nationalmannschaft, aber Spaß beiseite. Das wird eine harte Nummer, wenn er da aussortieren muss, wenn es nach Rio geht. Und wenn wir jetzt mal überlegen, 6 richtig, richtig gute Leute haben gefehlt dann am Ende des Turniers. Die neu dazugekommen sind, beispielsweise in Kai Häfner, haben auch sehr gut gespielt. Also das wird richtig, richtig hart dann auszusortieren.
Aber vielleicht ist das ja auch die Grundlage des Erfolgs. Denn was haben wir oder was haben viele Leute auch gemutmaßt, nachdem Silvio Heinevetter eben nicht mehr zum Top-Duo gehörte und Sigurdsson dann schon frühzeitig auf Wolf auch gesetzt hat? Ich glaube, dass da eine große Chance liegt. Und das ist ja auch etwas, was sowohl die Liga als auch Dago Sigurdsson immer wieder betonen, dass eben die Breite im deutschen Kader unwahrscheinlich ist, dass da eben tatsächlich ein Steffen Weinhold ausfällt und ein Kai Häfner kommt, Grötzky ausfällt, ein Reichmann kommt, ein Gensheimer ausfällt, ein Dahmke kommt. Und es war ja kaum Qualitätsverlust zu spüren.
Also ich glaube nicht, dass irgendeine andere Mannschaft den besten Feldtorschützen der Bundesliga nachnominieren kann, was also die Qualität angeht. Klar, den können sie nicht nominieren, weil er ist halt eben Deutscher, aber 111 Feldtore, 5,6 im Schnitt hatte Kai Häfner bis dato in der Bundesliga-Saison gemacht und das spricht, glaube ich, auch für die unglaubliche Qualität hinter der ersten 7 und hinter den ersten 16, die wir da mit der deutschen Nationalmannschaft zur Verfügung haben. Und wie hat dir das Turnier eigentlich allgemein gefallen? Von der Qualität her?
Da ich nicht vor Ort gewesen bin, kann ich dazu, also das Sportliche klammere ich jetzt noch ein bisschen aus. Wie gesagt, was Organisatorische angeht, kann ich relativ wenig zu sagen, weil ich eben nicht vor Ort gewesen bin. Sportlich hat sich wieder bewahrheitet, dass eine Europameisterschaft qualitativ noch höher anzusiedeln ist als eine Weltmeisterschaft. Weil was da für enge Spiele gewesen sind, was ich sehr erstaunlich fand, dass in den Spielen, die ich gesehen habe, ja kaum eine Mannschaft über 60 Minuten lang dominieren konnte, weil mittlerweile ja so viele taktische Änderungen in der Abwehrformation vorgenommen werden. Dann muss darauf wieder reagiert werden, dann stockt der Angriff, dann kommt die andere Mannschaft wieder ins Spiel. Beeindruckend. Und wenn man eben sieht, wie bestimmte Mannschaften, zum Beispiel die Polen, in der Vorrunde gespielt haben, um dann ja wie das Kaninchen vor der Schlange gegen die Kroaten unterzugehen in der Hauptrunde. Schon eine Veranstaltung, die mir als Zuschauer dann sehr viel Spaß gemacht hat.
Hast du auch zwei weinende Augen, wenn du daran denkst, dass 2020 so viele Mannschaften mit dabei sind, dass das Niveau des Turniers ein bisschen verwässert?
Das weiß ich nicht, das wird sich zeigen, aber das ist eben der Trend der Zeit, ne? Auch die kleineren Nationen wollen ihr ein Stück vom Kuchen haben oder mal bei den Großen mitspielen dürfen. Ich finde es oder halte es auch im Anbetracht der Belastung, die ja auch immer ein großes Thema ist und jetzt auch im Nachgang wieder gewesen ist, halte ich es für völlig falsch, diese Turniere weiter aufzublähen.
Finde ich auch. Und ich bin der Meinung, wenn sich gefühlt quasi jede Mannschaft für die Europameisterschaft qualifiziert, dann kann das nicht gut sein für die sportliche Wertigkeit. Aber okay, das wurde nun mal so entschieden und da spielt natürlich Geld die allergrößte Rolle. Aber wir wollen das jetzt nicht tot diskutieren, sondern ich möchte einen Spieler mal zu Wort kommen lassen, mit dem ich am Freitag beim All-Star Game gesprochen habe, nämlich Martin Strobel. Der war komplett begeistert von der Atmosphäre dort in Nürnberg und ich glaube auch völlig zu Recht.
Martin Strobel, eine Woche gut danach, nach dem großen Triumph von Krakau, bist du irgendwie wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück oder heute so ein Highlight hier wie das All-Star-Game hebt dich dann nochmal in den siebten Himmel?
Nee, also natürlich ist man schon irgendwann mal dann wieder, kommt mal ein bisschen wieder runter und genießt auch mal die Zeit, wenn man ein bisschen Ruhe hat. Aber trotzdem, an so einem Tag wie heute hat man das natürlich dann nochmal gemerkt, was man da bewegt hat letzte Woche. Und da kommen dann schon nochmal einige Bilder und Emotionen dann hoch.
Ich habe dieses Video gesehen aus Balingen, aus diesem Saal, wo die Leute spontan aufgestanden sind, um zu applaudieren, weil du deinen Vertrag verlängert hast. Was bedeutet dir sowas?
Ja, das war unglaublich. Also ich hatte nie damit gerechnet, dass so viele Leute überhaupt kommen. Und die Reaktion an sich war natürlich dann ein Gänsehautmoment, den ich so fast noch nie erlebt habe. Und ist eine Ehre für mich, weil sowas, denke ich, passiert nicht alle Tage.
Hast du es dir angeguckt, das All-Star-Game, Stefan? Dann ist es ja sportlich
Hey.
nicht sonderlich wertvoll, aber die Stimmung generell war natürlich schon, muss man sagen, vom Allerfeinsten.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber wie gesagt, ich hatte privat noch eine Einladung.
Ah, privat noch eine Einladung. Da verzichtest du auf so ein Highlight. Unglaublich.
Ja.
Aber man muss schon sagen, wie die Nationalspieler in dieser Woche empfangen worden sind, das war grandios und das haben sich die Jungs auch verdient.
Ja, definitiv.
Aber was mir in dem Zusammenhang nicht ganz gefallen hat, wer es am Samstag gesehen hat, im aktuellen Sportstudio, da waren die Jungs ja auch zugegen. Und ich glaube, nach einer guten Stunde der Sendung wurden die ersten Bilder aus Polen gezeigt. Ja, vorher Fußball, lange Analyse des 0:0 zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München. Dann wurden nochmal irgendwelche Bilder gezeigt von Fortuna Düsseldorf gegen Heidenheim. Ja, okay, ich weiß, dass das viele interessiert, aber ich glaube, das zeigt auch ein bisschen, warum diese Kampagne, die jetzt irgendwie gefahren wird, dass das unbedingt im Öffentlich-Rechtlichen alles gezeigt werden muss, vielleicht doch nicht die richtige Geschichte ist.
Ja, also ich finde auch, wenn man die Berichterstattung während der EM verfolgt hat, sicherlich gibt es die Handballfreunde und Spezies, die wir beide auch sehr, sehr gut kennen. andere Medien springen dann immer gerne mal auf, auch gerade wenn der Erfolg da ist. Das führt dann zu Eskapaden wie von Herrn Wagner in der Bildzeitung, der dann über die Handballnationalelf schreibt und keiner kennt sie. Er kennt höchstwahrscheinlich den gesamten Sport nicht, aber nun gut. Und wenn man sich dann eben betrachtet, dass jetzt am Sonntag die Bild am Sonntag auf dem Titel hatte, dass Jürgen Klopp in Liverpool ins Krankenhaus musste wegen einer Blinddarmentzündung, dann sieht man doch, wie schwierig die Situation für den Handball ist, neben dem großen Fußball tatsächlich auch seinen Teil vom Kuchen zu bekommen. Und diese Situation wird nicht einfacher werden, weil ich finde, die vielen Vorstöße jetzt auch Handball über den Rundfunkstaatsvertrag ins öffentliche Fernsehen, öffentlich-rechtliche Fernsehen zu bekommen, sind sehr populistisch, weil ich glaube nicht daran, dass sich da bis 2017 irgendwas ändern wird und gehe fest davon aus, dass sowohl die Frauen-WM in Deutschland als auch die Männer-WM in Frankreich dann irgendwo anders übertragen wird, aber nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Da hätten sich ARD und ZDF früher drum kümmern können.
Ich weiß nicht, wie man da nun den schwarzen Peter zuschieben muss oder kann. Ich denke mal, das eine ist die Vergabe der Rechte durch die IHF. Das andere ist die Politik von ARD und ZDF, eben das Programm unverschlüsselt auch über Satelliten auszustrahlen. So wie ich mit meinem technischen Laienverstand das begriffen habe, wäre es wohl möglich, das einzuschränken, was aber mit kolossalen Hardware-Updates beim Verbraucher zu tun hat, die dann eventuell neue Receiver brauchen oder neue Smartcards brauchen, die sie dazu berechtigen, eben dieses Signal zu empfangen, das dann eben im Ausland nicht empfangen werden kann. Aber ich denke, auf sowas werden sich ARD und ZDF nicht einlassen, da dieses Fass jetzt aufzumachen für Handball.
Steht ja auch in keiner Relation zur Fußball-WM oder zu den Olympischen Spielen. Das muss man auch mal als Handballfan ganz ehrlich so zugeben. Wen siehst du denn jetzt hier besonders in der Pflicht, diesen Hype rund um die Nationalmannschaft irgendwie auszunutzen, damit der Sport da auch in Zukunft von profitiert?
Sicherlich den DHB und die HBL, dass entsprechende Formate auch generiert werden und dass auch die Gesichter weiterhin präsent sind, aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender, auch Zeitungen. Es gibt welche, die in, sagen wir mal so, dort, wo Handball gespielt wird, die Kieler Nachrichten oder das Flensburger, die haben ihre Zeitungen. Nur wenn ich dann 60, 70 Kilometer südlich von Hamburg unterwegs bin, dann findet Handball kaum noch statt. Und in der Handball-Diaspora wird Handball in diesen Medien gar nicht mehr stattfinden. Und es ist toll, dass jetzt die Jungs von Dago Sigurdsson im Sportstudio waren und dass Andreas Wolf sich dann auf Sky-Initiative mit Manuel Neuer getroffen hat und dass er beim Doppelpass auf Sport 1 gewesen ist. Ich frage mich nur, wie langfristig dieses Interesse dann auch tatsächlich vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Sendern vorhanden ist. Und ich habe für mich schon so einen Termin mal gesetzt am 14. Februar, also jetzt Sonntag, kommt es in der Champions League ja zum Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel. Dann möchte ich mal sehen, was dann tatsächlich auch im Nachgang in überregionalen Zeitungen und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen davon zu sehen sein wird.
Oh, Stefan. Nächsten Montag haben wir da schon wieder einen Termin, um uns darüber aufzuregen, dass keiner darüber berichtet?
Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was passiert.
Ja, also ich bin da auch skeptisch. Ich hoffe natürlich, dass wir in der Lage sind, alle zusammen dafür zu sorgen, dass die Sportart Handball weiterhin an Präsenz gewinnt und es nicht nur dabei bleibt, dass jetzt bei der Europameisterschaft so viele Leute darüber berichtet haben, sondern dass das auch in Zukunft der Fall ist. Wir werden auf jeden Fall alle Hebel in Bewegung setzen. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das dich ganz persönlich auch in einer gewissen Art und Weise betrifft. Wie hast du die Meldung aufgenommen, dass der HSV nicht mehr Teil der Handball-Bundesliga ist?
Das war ja dann nur noch der letzte Vollzug, ne? Also für mich war das Thema im Grunde genommen durch, als der Insolvenzverwalter mitteilte, dass nun das Insolvenzverfahren eröffnet ist, dass kein Geld mehr da ist, eigentlich um die Saison zu Ende zu spielen und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis das bekannt gegeben wird. Danach setzte ja auch schon die Erosion der Spieler ein, die sicherlich so dann auch gewollt war. Und von daher war das Letzte das habe ich dann so wahrgenommen. Gut, entzerrt den Terminkalender ein bisschen, aber ja, lässt sich halt nicht ändern. Es ist so, wie es ist und es ist richtig, wie es jetzt so gelaufen ist.
Aber es ist auch für dich ein persönlicher Einschnitt in deinem Leben, das muss man auch sagen.
Ja, sicherlich, aber auch damit muss man umgehen und es wird sich sicherlich was Neues auftun. Ich hoffe ja, dass tatsächlich auch dann Spitzenhandball in Hamburg eines Tages wieder möglich sein wird. Und ja, ansonsten harre ich der Dinge, die da kommen mögen.
Wie bewertest du denn das abschließend, dieses ganze Theater, was es über die letzten Jahre gab, auch die Rolle von Andreas Rudolph oder teilweise der Spieler wie Yogi Bitter oder Pascal Henz, die da eine ganz spezielle Funktion in Anführungsstrichen ja auch hatten, als die beiden, die nach außen getreten sind und im Dezember noch versucht haben, da gute Stimmung zu machen und zu sagen, ja, wir kriegen das noch irgendwie hin. Ich meine, da haben sie sich ja auch selber ein bisschen in die Tasche gelogen.
Ja, bei den Spielern, ich meine, die sind beide lange, lange Jahre Pfeiler und wesentliche Bestandteile dieses Clubs gewesen. Dass die im ersten Moment versuchen, die Sachen zusammenzuhalten, verstehe ich. Genauso kann ich verstehen, dass wenn links und rechts alles wegbröselt, schlussendlich müssen sie auch ihre Familien ernähren und dann, also für einen warmen Händedruck spielt man dann eben nicht mehr. Generell zeigt es einmal mehr, dass es ein schwieriges Feld ist und es eigentlich unmöglich ist, von 0 auf 100 durchzustarten, ohne die Gefahr im Hintergrund zu haben, krachend zu scheitern, wie es jetzt passiert ist. Diese jahrelange Abhängigkeit alleine von Andreas Rudolph und dessen Geld, man hat es immer so hingenommen, oder was heißt hingenommen, es ist eben so gewesen und es sind sicherlich von sehr vielen Seiten sehr viele Fehler gemacht worden, diesen Teufelskreis, Andreas Rudolph gibt das Geld, der Erfolg ist da, wir wollen noch mehr Erfolg, wir brauchen noch mehr Geld, zu durchbrechen.
Glaubst du, dass jemand den HSV vermissen wird, der nicht aus Hamburg kommt?
So wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, eher nicht.
Also ich glaube, das ist für die Handball-Bundesliga und den Handballsport im Allgemeinen die allerbeste Lösung war. Das hast du ja eben auch schon gesagt, es musste im Prinzip so kommen, auch wenn es natürlich keine tolle Meldung ist. Aber es ging natürlich im EM-Rausch ein bisschen unter und dann war das vielleicht gar nicht so schlecht, dass das jetzt auch zum aktuellen Zeitpunkt passiert ist, auch wenn es natürlich besser gewesen wäre, wenn wir nie in diese Situation geraten wären, beziehungsweise der HSV nie in diese Situation geraten wäre. Und es wirkt sich natürlich auch sportlich aus und damit kommen wir zum nächsten Thema. Denn die Rückrunde, also sie hat zwar schon offiziell angefangen, aber die Rückrunde und zweite Phase der DKB Handball Bundesliga beginnt schon relativ bald, nämlich am Mittwoch. Da stehen die ersten Spiele auf dem Programm und der HSV ist der erste Absteiger. Der zweite, der TuS in Lübeck?
Ich denke, davon werden wir ausgehen müssen, obwohl sie sich natürlich jetzt auch so ein bisschen in der Abwehr stabilisieren werden, dadurch, dass sie auch den Piotr Grabacik vom HSV verpflichtet haben. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Abstand der Nettelstädter zum rettenden Ufer, auch wenn der HSV jetzt dahinter eingruppiert worden ist, dass das einfach zu groß ist.
Stuttgart 9 Punkte, Balingen und Eisenach 8 Punkte, der BHC 7 Punkte. Wer bleibt drin? Beziehungsweise leichter gefragt natürlich, wer steigt ab?
Nüchtern betrachtet würde ich sagen, dass das Eisenach die größten, bitte nicht falsch verstehen, Chancen hat, wieder abzusteigen.
Aus welchem Grund?
Ich glaube, dass das Stuttgart ist ja eine unwahrscheinlich gewachsene Mannschaft, die glaube ich auch sehr eng zusammensteht und sehr zusammengeschweißt ist. Die anderen Clubs haben Erfahrung im Abstiegskampf. Das ist auch ein Pfund, mit dem man immer wuchern kann und das, was man nicht unterschätzen darf. Die Stuttgarter haben jetzt natürlich so ein bisschen davor gewarnt, alles an Yogi Bitter festzumachen, aber das ist meiner Meinung nach schon ein Top-Transfer für den TVB, womit Vereine wie Eisenach eben nicht aufwarten können.
Aber der BHC, muss man sagen, hat auch eine relativ schwache Hinrunde gespielt und steht dann auch nicht zu Unrecht auf Platz 16 im aktuellen Tabellenbild.
Nein, nein, nein. Aber ich glaube, der alte Mann aus Österreich ist ja wieder für seine Verhältnisse hundertprozentig fit oder nicht? Oder was weißt du da? Und wenn Schilagi wieder da ist, dann wird er auch das Heft des Handelns an sich reißen.
Sieht ganz gut aus derzeit, aber du weißt ja, bei ihm reichen teilweise 80%, um die gegnerischen Abwehrreihen zur Verzweiflung zu bringen. Wir springen hoch in die Tabelle und zwar richtig hoch. Wir wollen natürlich auch noch einen Ausblick euch liefern auf das, was im Meisterschaftsrennen passiert. Ich glaube, Theo Storm ist wahnsinnig geworden bei dem Spiel gegen Russland. Dissinger verletzt, Weinhold verletzt. Und wie ich hörte, und das hat Mundo Deportivo gemeldet, wird Joan Canellas zum Saisonende natürlich erst den THW Kiel in Richtung Vardaskopje verlassen. Das ist eine relativ aktuelle Meldung, aber spielt natürlich für die laufende Saison keine Rolle mehr. Trotzdem, wenn man jetzt überlegt, wer da alles ausfällt, bleibt ja mehr oder weniger der ganze Rest an Dufniak und Canellas hängen beim THW Kiel. Und jetzt haben sie sogar noch den Kollegen Laskovic verpflichtet. Dena Janima vom HSV haben sie auch noch verpflichtet. Also die pfeifen wirklich auf dem letzten Loch. Wird das absolut entscheidend sein für den restlichen Meisterschaftsverlauf? Das heißt, du sagst, wenn du jetzt schon ein Jahr reinwirfst, der THW Kiel wird auf keinen Fall deutscher Meister?
Auf keinen Fall, will ich nicht sagen, weil da einfach das implantierte Siegergel-Gen, das sind die italienischen Fußballer, die haben Siegergel, die Handballer haben ein Siegergen. Das wird immer noch starken Einfluss haben. Nur wenn man sich eben die Rhein-Neckar-Löwen anguckt, Kim Ekdal-Lürier hat verzichtet, Andi Schmid hat nicht gespielt, Gensheimer und Grötzky konnten ihre Verletzungen kurieren. Ob sie hundertprozentig wieder einsatzfähig sind, wird sich weisen. Aber die Rhein-Neckar-Löwen sind so gesehen ganz klarer Gewinner der Europameisterschaft.
Und Flensburg, da hat ein Mogensen keine Europameisterschaft gespielt, ja. Da hat ein Glandorf keine Europameisterschaft gespielt. Die könnten vielleicht so noch so eine Art Joker werden im Meisterschaftskampf.
Ja, zumal Herr Vanjes, glaube ich, vergangenen Donnerstag 19 Spieler zum Training begrüßt hat. Die haben gar nicht mehr alle auf das Gruppenfoto draufgepasst, was da gemacht worden ist. Also die sind auch recht gut davor, was die personelle Ausstattung geht. Aber ich denke mal jetzt tatsächlich, dass die Löwen, wie die Höhner ja schon 2007 und jetzt wieder gesungen haben, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, das ist allerdings so, denn wenn sie es diese Saison nicht holen, dann wird es wirklich schwer in den nächsten Jahren, wenn man überlegt, was der THW Kiel da schon wieder gekauft hat für die nächsten Jahre. Zum Beispiel Andreas Wolf, Lukas ja. Nilsson, Nikola Bielik. Das ist eine Mannschaft mit sehr vielen jungen Spielern mit ordentlich Potenzial. Und Alfred Gislason hat es ja auch geschafft, in sehr kurzer Zeit Christian Dissinger, dieses Siegergehen, was du eben angesprochen hast, einzuflößen. Und das funktioniert hervorragend. Deswegen ist der THW Kiel da, glaube ich, in den nächsten Jahren immens gut aufgestellt. Und jetzt gibt es die, ich glaube, zweisekündige Pause oder wie lang sie auch ist bei Kreisab und danach gibt es zwei kurze Interviews. Ich habe es eben schon gesagt, gut 5 bis 6 Minuten lang. Ich möchte noch kurz das Quiz auflösen. Also die Interviews sind mit Lubomir Franjes und mit Alexander Pettersson von der SG Flensburg-Handewitt beziehungsweise von den Rhein-Neckar-Löwen. Das Quiz vor der Europameisterschaft, die Frage lautete da, bei welchem Verein war Jochen Beppler Co-Trainer in der DKB Handball-Bundesliga? Das war die HSG Wetzlar. Und die neue Frage lautet, wer war der zweitbeste deutsche Torschütze bei der Europameisterschaft? Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Rätseln und ich wünsche vor allem jetzt erstmal danke Stefan natürlich für deine Zeit. Viel Spaß bei den beiden Gesprächen.
Lubomir Franjes sitzt neben mir, beziehungsweise ich sitze neben ihm. Erstmal herzlich willkommen hier in Nürnberg beim All-Star Game, bei der Autogrammstunde. Ist schon schön, ne, dass es im Handball sowas gibt, dass man so nah dran ist an den Fans.
Absolut, also das ist eine schöne Veranstaltung und es ist ja auch gut, dass wir uns so nah zeigen können. Ich meine, normalerweise spielen wir ja in verschiedenen Mannschaften. Jetzt sind wir zusammen als eine Einheit und zeigen, wie schön Handball ist.
Wir müssen natürlich über die Europameisterschaft sprechen, ist ja ganz klar. Wie viele Spiele hast du geguckt?
In der ganzen Europameisterschaft? Ah, das ist viele. mindestens 20.
Was hat dich denn besonders beeindruckt, abgesehen jetzt von der deutschen Mannschaft, weil ich glaube, da hat ja niemand mit gerechnet, dass die Truppe da am Ende den Titel dann auch holt.
Was mich überrascht hat, ist, ja, wie die sich von Spiel zu Spiel entwickelt haben. Das ist ja natürlich nicht immer, dass es klappt, aber die haben sich von Spiel zu Spiel entwickelt und nicht nur spielerisch. Ich finde, die Körpersprache, der Wille in der Mannschaft hat sich wirklich von der besten Seite gezeigt.
Gibt es einzelne Spieler, die dich besonders überrascht haben? Muss jetzt nicht bei der deutschen Mannschaft sein, aber generell.
Na, aber ich finde schon, also, vielleicht sagt man Wolf, aber das hat mich nicht überrascht zum Beispiel. Er hat schon eine unglaubliche Leistung in der Bundesliga gezeigt. Also, das hat mich nicht so überrascht. Aber ich finde, Dissing hat sehr gut angefangen. Dann hat er leider sich verletzt, aber Häfner kommt rein, ist mir ein fantastischer Spieler, der das richtig gut gemacht hat. Sonst ist das ja natürlich Einzelaktionen und so weiter. Ist ja Damke, dass er das schafft, ganze Turnier allein auf der Position durchzuspielen. Und wie er das macht, finde ich überraschend. Aber man ist auch zufrieden, dass es klappt, etwa so. Ich freue mich für die deutsche Mannschaft.
Du kannst dich auch sehr über die Leistung von deinem Spieler Johan Jakobsen freuen, oder? Der, finde ich, ein sensationell gutes Turnier gespielt hat.
Ja, also, wenn man guckt auf der anderen Mannschaft, dann finde ich, wenn ich gucke auf mich selbst und der SG Flensburg-Handewitt und meine Spieler, dann bin ich zufrieden mit allen. Alle haben richtig gut gespielt und ihre Leistung gebracht. Leider hat das ja nur für eine Medaille gereicht mit Kroatien, aber ich bin zufrieden mit meinen Jungs.
Du selber warst zu Hause in der Heimat, das ist entspannt, habe ich gesehen. Ja? Lecker gegessen die ganze Zeit. Ist der Akku jetzt wieder voll bei dir?
Bei mir ist Akku übervoll. Also ich bin bereit, wieder anzufangen. Und ja, zu Hause ist das ja auch gemütlich. Meine Kinder gehen ja in Schule. Da kann man ja nicht so viel verkehrt machen. Du hast viel Zeit mit dem. Und ja, normalerweise hast du das nicht. So, ich genieße auch zu Hause zu sein. Aber ich habe letzte Wochenende in Krakau verfolgt live. So, ich habe das Halbfinale, Finale auch gesehen. Und hat Spaß gemacht.
Und jetzt geht es bald wieder los mit der Bundesliga. Es könnte eine Rückrunde werden, die für euch richtig Spaß macht. Denn ihr profitiert natürlich in einem gewissen Maße davon, ja, dass die Kieler beispielsweise jetzt viele verletzte Spieler haben. Also für die ist das richtig mies gelaufen. Bei euch müssten ja eigentlich größtenteils alle Spieler wieder fit sein, oder?
Ja, also bei uns ist das okay. Die meisten Spieler haben ja nur mit Kleinigkeiten zurückgekommen. Und als Trainer bist du ja sehr froh, dass es so ist. Ich meine, dass du kannst ja nie sicher sein, und es ist unglaublich wichtig für eine Mannschaft mit vielen Nationalmannschaftsspielern, dass die Spieler zurück gesund kommen, weil die Belastung ist ja unglaublich hoch auf den Spieler, und egal wie gut durchtrainiert sie sind, also der Körper hält ja nicht die ganze Zeit.
Ich habe in der Sendung zuletzt auch vor dem Turnier sehr viel mit den Spielern und mit den Kollegen darüber gesprochen, wie das mit der Belastung irgendwie gelöst werden kann. Denn das Problem wird ja immer größer. Wärst du vielleicht ein Freund davon zu sagen, Turniere in den Sommer ziehen und die Champions League wieder kleiner machen? Oder ist das was, wo du sagst, da kann ich mich eh gar nicht mit beschäftigen, weil ich kann es nicht ändern?
Also ich finde, man soll ja nicht sagen, dass man sich mit einigen Sachen nicht beschäftigen kann. Also man muss immer eine Meinung für dich haben. Und als Trainer für eine von den Top-Mannschaften in Bundesland, dann muss ich auch meine Meinung öffentlich sagen. Und ich finde wirklich, dass man muss etwas machen. Für die Spieler ist das ja eine Katastrophe. Das muss man ehrlich sagen. Für die, die heute spielen mit, also in einem Top-Verein in Bundesliga, das bedeutet Champions League, Pokal und dann Nationalmannschaft, ein Jahr wie Olympische Jahr, wie das jetzt dieses Jahr ist, dann haben sie fast 100 Spiele. 100 Spiele pro Jahr. Und da sollen sie dann Regeneration bekommen, die sollen auch trainieren können und müssen auch eine Leistung bringen, die auch unsere Fans Spaß macht. Weil wir wollen ja alle guten Hammer sehen und nicht müde Spieler auf dem Spielfeld, die ihre Leistung nicht bringen können. Und dann sagt man, ja, er ist eigentlich gut, aber er bringt keine Leistung in mehrere Wochen. Aber ja, warum? Weil er überbelastet ist, der Spieler. Es ist ein Riesenthema. Und ich glaube nicht, dass wir das einfach ändern können. Das glaube ich nicht. Alle möchten Geld verdienen. So einfach ist das. Wir können reden über viele Sachen, wie, was, wo. Aber alle möchten Geld verdienen. Und solange das gibt, wird das schwer.
Erster Schritt vielleicht 16 Spiele auf dem Spielberichtsbogen?
Ich habe 3 Jahre versucht, das hinzubekommen, so die Belastung weniger wird. 3 Jahre hat das nicht geklappt. Ich versuche wieder.
Vielleicht im 4. Jahr. Lubo, ich danke dir recht herzlich für deine offenen Worte und wünsche dir noch viel Spaß hier in Nürnberg. Dankeschön. Mein nächster Gesprächspartner kommt von den Rhein-Neckar-Löwen, Alexander Pettersson. Erstmal schön, dass du dir auch die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Wie fit bist du nach der Europameisterschaft im Moment? Wie fühlst du dich körperlich?
Also nach dem Europameisterschaft war ich eigentlich fit, aber jetzt im Training habe ich mir ein bisschen meine rechte Schulter verletzt, aber das ist nicht schlimm, weil ich habe nur einen Schlag bekommen auf die Schultereckgelenk, und deswegen tut das ein paar Tage weh, und dann, glaube ich, ab Montag kann ich schon voll trainieren, aber insgesamt, ganze Körper geht es ganz gut.
Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du im Kopf die Europameisterschaft verarbeitet hast, denn für euch ist das Turnier nicht so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Ja, zum Glück nicht lange. Also ein paar Tage schon gedauert, aber dann hat man realisiert, dass es vorbei ist, und dann hat man versucht, das Beste aus dieser Situation rauszuholen und zu regenerieren. Ne? Weil dann hatte ich so 2 Wochen Pause bekommen. Also könnte individuell trainieren und machen, was mein Körper braucht. Und jetzt, wir sind ja jetzt diese Woche voll mit Mannschaft trainiert, und ja, sieht ganz gut aus.
Glaubst du, dass es für euch ein Vorteil ist, dass beispielsweise Spieler wie Gänse und Johnny nicht bei der Europameisterschaft dabei waren?
Ja, wenn man die Belastung anschaut, dann natürlich ja. Ich glaube, die Jungs sind fast fit, mindestens Uwe. trainiert voll mit und Patrick fängt mit eigenem Programm, aber ich glaube, schon ein paar Wochen wird er fit. Und ja, wir sind alle eigentlich, auch ich, ne? Nicht nur 3 Spiele gespielt bei EM. Ja, ich kann sein, dass es ein Vorteil wird. Am Ende wird man das sehen. Ne?
Warst du ein bisschen schockiert oder eher enttäuscht von eurer Leistung bei der EM?
Ja, so irgendwie beides. Ne? Haben gegen Deutschland gespielt, in Freundschaftsspielen, haben eigentlich ganz gut gemacht. Und dann erstes Spiel gegen Norwegen, auch eigentlich gut gespielt. Und dann dieses Spiel gegen Weißrussland, das hat uns getötet. Und ja, gegen Kroatien hatte ich keine Chance gehabt. Eigentlich ja, schockiert und auch enttäuscht. Ne? Also beides.
Ist natürlich auch schade, die Situation dann mit eurem Nationaltrainer, weil wenn man überlegt, es hat ein Tor gefehlt und ihr wärt weitergekommen und dann wäre wahrscheinlich die ganze Diskussion nicht entstanden.
Ja, genau, tut mir leid für die Trainer. Ne? Das, irgendwie haben wir die Glaube verloren, dass wir weiterkommen. Ne? Gegen Kroatien müssen wir unbedingt gewinnen und dann irgendwie Jungs haben das, oder wir alle, schon aufgegeben. Ja, tut mir sehr leid für den Trainer, weil er hat eigentlich einen guten Job gemacht. Auch wie Stefansson hat auch gut viel geholfen, hat neue Dinge mit reingebracht und leider hat das nicht optimal funktioniert.
Hast du überhaupt dann noch was geguckt von der Europameisterschaft oder hast du erstmal gesagt, ich will davon gar nichts mehr wissen?
Eigentlich habe ich geguckt. Normalerweise schaue ich nie. Ne? Wenn ich raus bin von dem Turnier, dann schalte ich Kopf also total weg. Aber jetzt habe ich alle deutschen Spiele geschaut und noch ein paar von Dänemark. Und eigentlich hat mich selber überrascht, dass ich es erst geschaut habe. Vielleicht, weil wir so früh raus waren.
Oh, ja, ich wollte aber gar nicht mit drauf auf das Foto, also um Gottes Willen. Ja, dann sag doch mal ein bisschen was zur deutschen Mannschaft, denn du hast gerade schon gesagt, das war eine große Überraschung. Ich glaube, für alle war das eine große Überraschung, aber gerade die Abwehrleistung war schon allererste Sahne, das muss man sagen.
Ja, genau, das kann man auch sagen. Ich habe das selber gemerkt, wenn wir gegen Deutschland gespielt haben, in Kassel und in Hannover, glaube ich. Ja, und mit dieser Abwehr, man sieht eigentlich keine Tore da hinten. Ne? Man weiß nicht, wohin man werfen soll oder wie. Und da hat man mich schon richtig überrascht. Und ich dachte, dass die richtig viel zugetraut für Deutschland, dass die weiterkommen. Aber vielleicht nicht so weit. Also nicht bis zu Ende, aber ich war schon positiv überrascht, dass die mindestens bis, also 5. Platz erreichen. Ne? Aber wenn das so gelaufen ist, dann ist natürlich super. Und ich glaube, die haben einen riesigen Vorteil, dass die frische Leute bekommen haben, wie Hefner und Kühn und also, weil die auch jung waren. Ne? Alle sind so jung und regenerieren ganz schneller. Schnell als andere. Ne? Und für Kai Hefner war das auch ein riesiger Vorteil, dass auf diesem Nationalmannschaftsniveau kennt ihn eigentlich keinen. Er ist ein super Spieler. Da kommt er rein, macht sein Ding, was er in der Bundesliga macht und dann klappt das. Ich glaube, nächstes Mal wird das nicht klappen. Aber zum Glück hat er in diese Zeit gekommen, Zeitpunkt, wo das geklappt hat. Und genauso für Julius Kühn und alle anderen eigentlich. Die Jungs, manche spielen erste EM. Ne? Und das war ein riesiger Vorteil, weil die sind gute Spieler. Die spielen gute Mannschaften und wissen, wie man Handball spielt.
Also es war für uns alle eine Überraschung, das kann ich sagen. Niemand hat damit gerechnet. Eine Frage habe ich natürlich noch zur Handball-Bundesliga. Ihr seid Tabellenführer. Die Meisterschaft muss her in diesem Jahr für euch. Kann man das so sagen?
Man kann alles immer sagen, aber man muss das machen. Das ist das andere Ding. Und wir versuchen das zu machen, in die Realität zu bringen. Ich glaube, wir haben gute Chancen, aber es kann viele Dinge passieren in dieser Saison und die Rest der Saison. Und ich möchte nichts so Konkretes sagen, aber wir geben alles und wir schmeißen alles rein, diese Titel zu holen. Aber dann am Ende wird man sehen, ob das funktioniert oder nicht.
Wir wünschen auf jeden Fall dafür, beziehungsweise ich wünsche dafür auf jeden Fall viel Erfolg und freue mich schon auf die zweite Phase der DKB Handball Bundesliga in dieser Saison. Das soll es gewesen sein hier vom All-Star Game, von unserer Sendung hier aus Nürnberg. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer bei facebook.com/kreisab oder bei Twitter @kreisab.de.